Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 244, Ruth 1, 1 bis 19.
Abstammung oder Verbundenheit? Wer gehört zum Volk Gottes? Zu welcher Gruppe gehören Sie? Oder welchen Menschen rechnen Sie sich selbst zugehörig? Gibt es Gruppen, zu denen Sie gehören wollen oder zu denen Sie auf gar keinen Fall gehören wollen? Von wem grenzen Sie sich unbedingt ab? Naja, die Israeliten in Kanaan damals legten größten Wert darauf, sich als Volk von anderen Völkern abzugrenzen. Abstammung und Stammbaum spielten immer eine sehr große Rolle. Ein Buch im Alten Testament enthält aber eine Erzählung, die alle diese traditionellen Grenzen sprengt. Und von dieser Erzählung hören wir jetzt den ersten Teil. Diese Erzählung steht im Buch Ruth. Und da lesen wir jetzt vom ersten Vers an. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Eine lange Geschichte, aber irgendwie doch spannend. Die Zeit der Richter, von der jetzt hier die Rede ist, das war die Zeit ungefähr zwischen dem Tod von Josua, also dem Nachfolger Mose, der das Volk ja nach Mose geführt hat, und der Krönung Sauls durch den Propheten Samuel. In dieser Zwischenzeit gab es keine eindeutige und ständig wirksame Führungsgestalt. Es entstanden sehr viele Stammesfehden. Manche waren auch ziemlich brutal und blutig. Es gab eine Menge Eigensinnigkeit in den verschiedenen Stämmen, auch eine gewaltige Gottlosigkeit, ziemliche Bedrohung auch durch äußere Feinde. Ja, und das hatte zur Folge, dass dann ja Gott sie auch den Feinden häufig überließ. Und in der größten Not, da hat sich das Volk oder da haben sich die Stämme wieder zu Gott gewandt, und dann hat er einen Richter berufen, manchmal sogar Richterinnen. Und der Richter, das war sowas wie eine Art von Interimsführer. Einmal militärische Führung, die die Stämme auch dann zusammenfasste, damit sie dann gegen die Feinde kämpfen konnten, was auch immer wieder zu Befreiungen führte. Aber auch dazwischen Streitschlichtung. Richter, die also dann Entscheidungen trafen. Das Ganze war regional und zeitlich begrenzt. Häufig entstanden da Besserungen, das heißt also die Zustände, die kulturellen, die emotionalen, die gläubigen Zustände verbesserten sich mit der Konsequenz, dass eigentlich jetzt es gut hätte werden können, aber nach dem Tod der Richter ging es wieder bergab. Und so ging das immer wieder und immer wieder. Ein Auf und Ab von Wohlstand und von Katastrophen. Und in einer dieser auch äußeren Katastrophenzeiten fällt jetzt unsere Geschichte. Da war eine Dürreperiode, die so massiv war, dass wirklich Auswanderung für manche Familien der einzige Ausweg zu sein schien. Ja, und Elimelech aus Bethlehem mit seiner Frau Naomi und seinen zwei Söhnen, die wanderten jetzt aus nach Moabit. So eine Art von Wirtschaftsmigrant. Ganz klar, da sind die Verhältnisse schlecht, wir gehen dorthin, wo wir überleben können oder besser leben können. Und die Moabiter, das war ein Volk, das östlich vom Toten Meer angrenzend lebte. Es war also nicht so wahnsinnig weit. Aber eins war klar, sie waren dort als Fremdling. Sie gehörten nicht zu den Stämmen dort, also waren sie Fremde, also Migranten. Ja, der Mann stirbt dann. Die Söhne heiraten jetzt jeweils moabitische Frauen, die Orpa und die Ruth. Und jetzt leben sie noch 10 Jahre dort. Und dann sterben auch die beiden Söhne. Übrig bleibt Naomi, Orpa und Ruth. Also die Mutter mit ihren Schwiegertöchtern. Und das war damals eine soziale Katastrophe. Frauen ohne einen männlichen Schutz oder durch die Versorgung entweder Söhne oder Männer, die waren ganz schön aufgeschmissen. Witwen, Witwen und Waisen, so ist immer die Formulierung in der Bibel, die ganz besonders arm dran waren, weil Frauen nur wenig Rechte und Möglichkeiten hatten. Jetzt erfährt Naomi eine bessere Alternative, als jetzt dort zu bleiben und irgendwie in dieser Not versuchen zu überleben. Sie erfährt, dass in ihrer angestammten Heimat, dass dort die Dürre vorbei ist. Und so entschließen sie sich jetzt zu dritt nach Bethlehem zurückzukehren. Naomi, ihre beiden Schwiegertöchter. Offensichtlich mögen die sich. Es war keine Schwiegermutter im heutig negativen Sinn, sondern es muss eine ausgesprochen liebevolle Frau gewesen sein. Die beiden Schwiegertöchter liebten sie. Eine sehr starke Bindung. Man darf ja auch nicht vergessen, sie haben eigentlich ein ganz ähnliches Schicksal erlebt. Der Mann ist jeweilig gestorben und dann halten die Frauen zusammen. Naomi ist sich aber klar, was das bedeutet. Das sind zwei Frauen aus dem moabitischen Kulturkreis, die da praktisch rauskommen in einen ganz anderen kulturellen und Glaubenszusammenhang. Und sie hat dabei ihren beiden Schwiegertöchtern gegenüber eine sehr große Fürsorge, geradezu eine Zärtlichkeit kann man das nennen. Sie sagt dann zu ihnen, geht wieder zu euren moabitischen Familien zurück. Da habt ihr die Möglichkeit, Männer zu finden und dann werdet ihr ein Zuhause, ein wirklich gutes Zuhause finden können. Dabei ist der Trennungsschmerz groß. Die beiden jungen Frauen fangen an zu weinen und weigern sich natürlich zunächst. Wir wollen bei dir bleiben. Na ja, jetzt können sie ja sagen, aber sie weiß, dass das jetzt erstmal eine emotionale erste Reaktion ist. Das ist jetzt nicht das Beste für sie, also versucht sie zu argumentieren. Sie sagt, heiratet doch in Moabit. Dort seid ihr in eurem Kulturkreis. Wenn ihr jetzt mitkommt, dann könntet ihr zwar in Juda auch heiraten, aber das würde sowieso auch eine Trennung bedeuten, denn dann kommt ihr ja in ganz andere Familien und dann ist das etwas, was mit mir gar nichts mehr zu tun haben muss. Dann hättet ihr einen neuen Mann, ihr hättet eine andere Familie, aber ihr seid immer noch Fremde dort. Das ist doch nicht gut für euch. Was anderes wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch andere Söhne hätte. Dann könntet ihr die Brüder heiraten, dann wäre das sozusagen in der Familie, aber das ist aufgrund meines Alters natürlich unmöglich. Ja, der Schmerz ist groß, aber Orpa sieht es ein und sie geht nach Hause. Ruth bleibt aber. Sie bleibt. Warum? Diese Argumentation von ihr, die müssen wir uns noch einmal auf der Herzenszunge zergehen lassen. Das ist die zentrale Stelle, was sie nämlich sagt. Sie sagt, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ruth ist hier wirklich das Sinnbild der absoluten, höchsten Liebe und Treue. Sie will die Not der Witwe teilen. Weil sie weiß, zu zweit ist das besser auszuhalten. Es wird ihnen vermutlich nicht gut gehen, klar. aber sie sind wenigstens zu zweit. Und die alte Frau selber, die hätte noch eine viel größere Not zu leiden, wenn sie nicht die Unterstützung der jungen Frau hat. Die beiden sind zusammengewachsen. Und zwar in allen möglichen Bereichen, nicht nur als Menschen, sondern sie sind irgendwie ganz offensichtlich auch in ihrer Kultur und in ihrem Glauben zusammengewachsen. Ruth muss also in irgendeiner Weise diesen Glauben an diesen einen Gott Jahwe erfahren haben. Naomi muss davon erzählt haben, und zwar so, dass das, was sie erzählt hat, wirklich ganz tief aus ihrem Herzen gekommen ist, sodass also Ruth das aufnehmen, wahrnehmen, spüren konnte. Ja, was sind denn jetzt die Liebesmerkmale? Von der Ruth aus betrachtet heißt das, sie braucht mich. Auch wenn sie jetzt auch aus Liebe darauf verzichten will. Aber sie hat erheblich mehr Möglichkeiten zu überleben mit mir zusammen. Und zwar auch dann, wenn ich jetzt eigentlich auf meine eigenen Chancen und meine Optionen zu verzichten bereit bin. Und dann ist noch ein Merkmal da, nämlich eine unglaubliche Eigenständigkeit. Und eine emotionale Festigkeit. Der Ruth ist das ganz klar. Sie lässt sich nicht beirren von ihrer Schwiegermutter. Sie passt sich nicht an. Sie weiß genau, was sie will und von dem sie spürt, dass das ganz und gar aus ihrem Herzen kommt und ihr entspricht. Und das ist schon ein Kennzeichen der Liebe, dass man weiß, genau weiß, was man so ganz eigentlich will für andere. Ja, und dann kommt noch was dazu. Sie hat von diesem Gott nicht nur gehört, irgendwie erfahren. Sie hat ein Gespür für ihn bekommen. Und nun ist es tatsächlich so, dass für Menschen, die eine Liebe in sich tragen, dieser Gott hochattraktiv ist. Wenn man das mal vergleicht mit all den Göttern der damaligen Zeit und die Bilder, die von ihnen abgegeben wurden, dann ist dieser eine Gott, der ja selbst immer wieder diese Gnade und Barmherzigkeit verkörpert hat, seinem Volk gegenüber, eine ganz andere Gestalt, die irgendwie von Liebe geprägt ist. Und derjenige, der voller Liebe ist, der kann eigentlich gar nicht anders als einen solchen Gott, und zwar in dem Augenblick, wo dieser Gott spürbar wird, und zwar durch einen Menschen spürbar wird, als diesen Gott hochattraktiv zu finden, angezogen zu sein. Seltsam. Warum sind die heutigen Gottesbilder häufig so abstoßend? Ja, weil es falsche Bilder sind. Die falschen Bilder von Gott selber haben eine natürliche Abstoßungskraft gegenüber denen, die noch in irgendeiner Weise so etwas wie eine innere Anständigkeit und Liebe bewahrt haben. Und das wahre Bild Gottes, das kann in Wirklichkeit nur von liebenden Menschen vermittelt werden. Denn es geht nicht darum, sozusagen die richtige theologische Formel zu finden, sondern es geht darum, von diesem Gott ein Gespür zu vermitteln. Und das geht nur, wenn dieses Gespür lebendig in jemandem vorhanden ist. Das heißt, Naomi hat dieses Bild Gottes an ihre Schwiegertochter weitervermittelt, sozusagen von Herz zu Herz. Und das ist auch der Übertragungsweg. Von Herz zu Herz wird das Bild Gottes vermittelt. Und folglich will Ruth jetzt unbedingt bei Naomi und ihrem Gott bleiben. Denn sie weiß und spürt, das ist mein eigentliches Zuhause. Dort will ich sein. Ja, und diese Treue, die wird dann belohnt. Sie findet dann auch einen hochanständigen Mann, der sie heiratet und Naomi dann mitversorgt. Und der erste Sohn von den beiden, Das ist der Großvater von David und damit der Vorfahre von Jesus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich stimmt, ist ziemlich groß. Weil es kann, wenn jemand sich irgendwas ausdenkt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass man dem David irgendeine ausländische Urgroßmutter andichtet. Das ist in diesem Denken des Volks, des speziellen Volks Gottes mit der Abstammung sehr unwahrscheinlich. Und interessant ist auch, wenn man jetzt mal Davids Stammbaum betrachtet, der ja auch dann bei Jesus zitiert wird, dann ist das normalerweise, üblicherweise immer der Mann und dann sein Sohn, immer der Erstgeborene und der dann wieder und der dann wieder und der dann wieder. Also von Mann zu Sohn zu Mann zu Sohn. Aber es kommt zweimal eine Frau drin vor, die dann erwähnt wird. Letztendlich sogar dreimal, wenn man die Maria noch dazu nimmt. Und eine dieser Frauen, die dort explizit im Stammbaum erwähnt wird, das ist Ruth. Und das hat doch wohl seinen Grund, oder? Es ist doch für uns alle eine Grundfrage, wo wir dazugehören. Für die Zugehörigkeit ist für Menschen extrem wichtig. Wir wollen entweder zu einer Familie gehören oder zu einem Stamm oder zu einem Clan oder zu einem Volk oder zu einer Meinungsgruppe, Bubble, oder zu einer sonstigen Gruppe, die durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet ist. Entweder die Abstammung, so nach dem Muster Blut ist dicker als Wasser, oder nach dem Aussehen, oder nach dem Verhalten, oder nach den Traditionen, oder die Sprache, oder Bildungsstand, Status, oder Bekenntnis. Ja, welchen Glauben hat man und zu welchem Glauben bekennt man sich? Oder schlichtweg, welche Meinung man hat und welche starke Meinung man hat. Alles das bildet Gruppierungen mit Zugehörigkeiten. Und in einem System mit den sozialen Medien geht das also kinderleicht. Da kann man außerordentlich schnell solche Gruppen bilden und kann sich zugehörig fühlen. Und ja, es ist eine emotionale Katastrophe für die meisten Menschen, wenn sie sich irgendwo abgelehnt fühlen. Jedenfalls abgelehnt von denen, denen sie zugehörig sein wollen. Und noch schlimmer ist es, wenn sie sich total ausgestoßen fühlen. Und was machen sie aufgrund dessen? Ohne häufig es richtig zu merken, sie passen sich an in ihrem Verhalten, in ihrem Aussehen und natürlich ganz besonders auch in ihrer Meinung. Natürlich, das kann man jetzt nicht irgendwie grundsätzlich kritisieren. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern eine Zugehörigkeit schafft ja auch sowas wie Schutz und Sicherheit gegen Bedrohung. Gemeinsam ist man normalerweise stärker. Man kann ein Netzwerk bilden von wechselseitiger Unterstützung. Man kann mit Hilfe rechnen bei denen, denen man sich zugehörig fühlt. Aber heute wird immer wichtiger, angesichts dessen, dass wir ja nicht mehr so massiv den Nöten ausgeliefert sind, wird immer wichtiger unser Selbstwertgefühl, das wir durch Zugehörigkeit stabilisieren können. Und wenn wir ein Selbstwertgefühl stabilisieren wollen, dann geht das nur dadurch, dass wir besser sind als andere, dass wir uns abgrenzen, dass es andere gibt, die nicht dazugehören und die in irgendeiner Weise schlechter oder verachtenswerter sind. Und deshalb wird es immer wichtiger, dass die Zugehörigkeit gegen andere entwickelt wird. Aber das ist bei Gott völlig anders. Bei ihm gibt es nur eine einzige Form von Zugehörigkeit, nämlich die innere Verbundenheit mit ihm. Man kann schlichtweg sagen, zusammengehört, wer Gott liebt. Und die selbstlose Liebe ist das eigentliche Merkmal Gottes. Das ist die göttliche Liebe, die auch in uns möglich ist. Und wenn diese selbstlose Liebe in uns entzündet wird, dann ist das faktisch eine göttliche Art von Liebe, aus der heraus wir handeln, fühlen und denken können. Aber das können wir nicht ohne ihn. Das ist nur mit und durch ihn überhaupt möglich. Ja, und die höchste Kulmination dieser Liebe, das ist Jesus selbst. Er verkörpert sie geradezu. Er ist geradezu die Inkarnation der Liebe Gottes. Und seine Absicht ist, dass er selbst mit seiner Liebe in uns so wirksam werden kann, dass diese Liebe zu unserer Liebe wird. Und Paulus hat das ja in seinen Briefen immer wieder in vielfältiger Hinsicht formuliert. Er liebte das Bild von dem einen Leib und dem Haupt Christus. Leib bedeutet ja Organismus. Und Organismus heißt Einheit in der Vielfalt. Jeder ist anders, aber jeder ist in seinem Anderssein dazugehörig. Verbunden, einzig und allein durch die Liebe. Das ist der Maßstab, aus dem Gott heraus Zugehörigkeit für uns entwickelt. Und damit ist auch klar, was die eigentliche, die wahre Kirche oder Gemeinde eigentlich ist. Das ist kein Ort, das ist kein Gebäude, das ist keine Mitgliedschaft, das ist keine Organisation oder Institution, das ist auch kein Status, sondern das ist die tiefe Verbundenheit mit der Liebe selbst. Das ist dasjenige, was die Christen im Innersten tatsächlich miteinander verbinden kann. Ja, verbunden zu sein mit der Quelle der Liebe, also mit Gott selbst, verkörpert durch Jesus, der uns das so innig nahe bringt, dass es uns ganz leicht wird, diese Liebe in uns zu entwickeln. Das bedeutet ganz konkret, dass wir zum Volk Gottes zugehörig sind. Und das ist kein Status, sondern das ist Zustand. Und jetzt heißt das aber ein bisschen anders. Jetzt heißt das noch viel besser, Kinder Gottes zu sein. Und das ist ja wirklich das innigste Volk, das man sich vorstellen kann. Ein Kind beim Vater zu sein. Und die Kinder Gottes, die erkennen sich. Sie erkennen sich durch das gleiche Feuer im Herzen. Und dieses Feuer, das kann sich eben in vielfältiger Art äußern. Natürlich auch in Güte, in Treue, in Fürsorge und in Anständigkeit. Aber damit ist klar, dass es eigentlich nur diese wahre innerste Zugehörigkeit gibt. Und damit stellt sich die Frage, zu wem gehören Sie?